Das Akademische Museum Göttingen, ein Vorbild der Moderne, so lautet der Titel der gestrigen öffentlichen Ringvorlesung an der Uni Göttingen. Sie hören jetzt die Aufzeichnung des Vortrags von Privatdozent Dr. Mike Reich aus München.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich recht herzlich für die Einführung und ich kann mir somit auch schon einige einführende Worte meinerseits natürlich sparen, weil die Überleitung nahezu perfekt gelungen ist und ich Ihnen in der nächsten guten halben Stunde einen Rückblick auf quasi die Wurzeln und wie es schon angeklungen ist, die frühe Zeit unserer Georgia Augusta aufzuzeigen anhand einiger Beispiele in der Hoffnung, dass ich bei einigen Dingen hoffentlich nicht zu ausführlich werde. Die Georgia Augusta, die hiesige Georg-August-Universität, besitzt umfangreiche, wenn nicht sogar die umfangreichsten universitären Sammlungen in Deutschland. Und ich denke, da erzähle ich Ihnen nichts Neues. In den letzten Jahren gerade sind dazu mehrere Publikationen, respektive zwei Bücher in deutscher und englischer Sprache erschienen. Doch wie haben sich diese Anhäufung, diese Ansammlung von akademischen Sammlungen der verschiedensten Wissenschaftsbereiche, wie hat sich das Ganze zusammengetragen, wie sind die Ursprünge zu sehen und wie ebenfalls schon in der Einführung angeklungen, müssen wir dort bis in die Zeit der Universitätsgründung zurückgehen, noch etwas weiter zurück, ein paar Jahre vor der offiziellen Inauguration der Universität. Gab es selbst in den ursprünglichen Plänen des Kollegienhauses von 1733 schon einen rot markierten Bereich auf der rechten Seite des Bildes ohne weiteres zu sehen, ein Platz, ein Raum, der schon vorgesehen war für eine Naturalienkammer der Universität. Und in dieser Zeit gab es natürlich für die junge oder werdende Georgia Augusta entsprechende Nöte, neben Studenten, die benötigt werden, Studierenden, wie man heute wohl eher sagen würde, benötigt die Universität natürlich Ausstattung, Personal. Und neben dem Personal gehört zu der Ausstattung natürlich eine vernünftige Bibliothek und andere Objekte, die vorzugsweise der Lehre, aber auch der Wissenschaft dienen soll. Und eine der frühen Akquisitionen, die die junge Georgia Augusta zu verzeichnen hatte, war ohne Zweifel eine umfangreiche Bibliothek, die als Grundstock der hiesigen Bibliothek angesehen werden kann und muss. Und neben dieser Bibliothek von Joachim Hinrich von Bülow kamen auch erste andere, wir würden heute sagen, museale Objekte in den Besitz der Georgia Augusta, zumeist wissenschaftliche Instrumente, Kartenmaterial, Modellmaterial. Und daneben war es wohl der erste auswärtig berufene Professor der Georgia Augusta, Samuel Christian Hollmann, gebürtig aus Stettin, der als Professor hier an der Georgia Augusta wirkte und sich zumeist mit Philosophie, wir würden heute in einigen Dingen sagen Metaphysik, Physik, Naturwissenschaften beschäftigt hat, der eine kleine Sammlung an Naturalien 1734 mit nach Göttingen brachte und diese auch zu vermehren wusste mit einheimischem Material, was sich teilweise auch bis heute erhalten hat. Unten rechts beispielsweise im Bild zu sehen, einmal ein Ammonitenbruchstück mit ursprünglicher Beschriftung, also ein fossiles Weichtier hier vom Hainberg in Göttingen, aufgesammelt von Hollmann wohl persönlich. Aber aller Anfang ist schwer, neben diesen Naturalien, die noch nicht wirklich in einer Institution einen Platz gefunden haben, waren es natürlich auch andere Professoren, die für die akademische Lehre bestimmte Orte, Plätze und Objekte benötigten. Und dazu nur beispielhaft zu nennen, natürlich Albrecht von Haller, der mit der Anlage eines Gartens, in dem Fall, er nannte es zu jener Zeit medizinischen Garten, wir können es denn heute schon als Ursprung des alten botanischen Gartens sehen, der neben diesen Objekten botanischer Art natürlich auch zahlreiche medizinische, anatomische Gerätschaften sein eigen nannte, die partiell sich auch in den Sammlungen später wiedergefunden haben. Samuel Christian Hollmann vermehrte sein kleines Naturalienkabinett insbesondere in den 1750er Jahren mit entsprechenden Objekten, veröffentlichte diese auch meist in den Schriften der, wir würden heute sagen, der heutigen Akademie der Wissenschaften, also der damaligen Sozietät. Und solche Objekte haben sich glücklicherweise auch bis heute erhalten. Seine Schriften sind auch bis in ferne Lande in späteren Jahrzehnten kopiert worden. Beispielsweise sind auch seine Abbildungen beim großen französischen Anatomen und Zoologen Georges Cuvier ebenfalls wieder zu finden mit den entsprechenden Objekten. Eine andere Donation aus der Frühzeit unserer Georgia Augusta ist zwar schon sehr früh testamentarisch versprochen worden, in dem Fall im Jahre 1736, ist aber de facto erst 1769, 1770 nach Göttingen gelangt, nach einigen Streitereien auch mit den Erben. Und bei dieser größeren testamentarischen Schenkung handelt es sich vorzugsweise auch um Manuskripte, Bücher, aber auch Modellgeräte, Zeichnungen und auch einige Gemälde, Modelle und andere Instrumente, die vom Frankfurter Patrizier von Uffenbach an unsere Georgia Augusta gelangten. Natürlich ist so ein Sammelsurium von einzelnen Dingen, die vorzugsweise hier in der Bibliothek erst aufbewahrt worden, natürlich noch kein Grundstock für ein akademisches Museum, und es sollten auch noch einige Jahre vergehen, ehe es zu einer wirklichen Gründung des damaligen Königlich-Akademischen Museums in Göttingen gekommen ist. Neben diesen nun botanischen, bibliophilen, anatomischen, medizinischen Präparaten fehlte natürlich für die, was wir heute Naturwissenschaften nennen würden und damals eher unter dem Begriff Naturhistorie, Naturgeschichte gefasst worden ist, fehlte dort entsprechendes Material, soweit das nicht bei einzelnen Professoren, die die Naturgeschichte gelehrt haben, schon vorhanden war. Und so gab es einige Vorstöße in den 1750er Jahren, gewisse kleinere Naturalienkabinette anzukaufen, die der Georgia Augusta angeboten worden sind. Doch leider kam es zu diesen Ankäufen nicht, weil mit einer Begründung, einerseits natürlich Geld war damals auch schon knapp, zum anderen hieß es immer, dass es mindestens zwei weitere Naturalienkabinette doch schon in Göttingen gibt. Und das eine war das sogenannte Büttnersche Kabinett, auf das wir noch gleich zu sprechen kommen werden. Und ein kleineres Kabinett, was nicht so umfangreich sich darstellte, von Herrn Johann Heinrich Gretzel, der dieses eher, muss man heute sagen, paläontologisches Kabinett oder Versteinungskabinett auch nur angekauft hat, zwar mit niedersächsischen Wurzeln von Herrn Rosinus aus Hannover-Schmünden. Aber letztendlich kam es nicht zu diesem Ankauf, der nochmal im Jahre 1773 von den Erben Grätzels der Georgia Augusta angeboten worden ist, sondern dieses Kabinett, dieses Naturalienkabinett ist in der Folge von einem Schüler Blumenbachs, von Herrn Baron von Schlotheim, angekauft worden und bildete seit 1833 den Grundstock der paläontologischen Sammlung des Naturkundemuseums in Berlin, von dem sich auch Material erhalten hat, was Sie oben rechts im Bild beispielsweise sehen können, auch Abbildungsoriginale aus der Frühzeit der Naturwissenschaften, muss man sagen, in dem Fall aus dem Jahre 1719 mit einer Beschreibung von niedersächsischen Versteinerung, niedersächsischen Fossilien. So kam es dann erst im Jahre 1773. Treibende Kraft war der damalige Bibliotheksdirektor Heine zu einem Ankauf des schon erwähnten Büttnerschen Naturalienkabinetts oder der Naturaliensammlung und Münzsammlung von Herrn Büttner, auch mit der Begründung, dass diese umfangreiche Sammlung Büttners Material aus allen drei Naturreichen umfasste, also all das, was wir ohne weiteres unter Naturgeschichte, Naturhistorie verstehen. Und heute würden wir sagen, das sind also Bio-Geowissenschaften und auch große Teile der Ethnographie, Ethnologie, die sich hinter diesen Begriff der Naturgeschichte, partiell auch Archäologie, hinter verstecken. Und glücklicherweise auch aus diesem frühen Kabinett sind an den heutigen Sammlungen der Georgia Augusta auch Objekte erhalten geblieben, wie dieses schöne Chris-Schwert aus der ethnologischen Sammlung beispielsweise hat sich ebenfalls erhalten. Ich sagte schon, der damalige Bibliotheksdirektor war die treibende Kraft hinter dieser Akquisition und er verstand es auch, entsprechendes Personal frühzeitig zu akquirieren. Und wir müssen es wohl neidlos zugestehen, dass er dabei ein sehr glückliches Händchen hatte in der Auswahl des Johann Friedrich Blumenbach, der nach kurzem Aufenthalt dann hier nach Göttingen kam von Jena und hier sein Studium fortsetzte, seine Promotion abschloss und sehr frühzeitig mit der Katalogisierung, der Inventarisierung des frisch aufgelaufenen Materials der Büttnerschen Sammlung aus allen drei Naturreichen beauftragt worden ist. Und dieser Aufgabe hat sich Johann Friedrich Blumenbach wohl auch meisterhaft gestellt. Und es dauerte aber auch mehr als 24 Monate bis zum Abschluss seiner Arbeiten, die er in einem Katalog des Königlich-Akademischen Museums dann im Herbst 1778 vorlegte. Ein Blick in das Inventar zeigt, dass der überwiegende Teil der Objekte, die bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufen sind und größtenteils aus der Büttnerschen Sammlung stammen, den Geowissenschaften zuzuordnen sind und von dem sich auch einige Objekte, die eindeutig Einträgen aus diesem Katalogus, der sich in der ethnologischen Sammlung befindet, wiederfinden lassen. Mehr als 10.000 Positionen unterschiedlichster Couleur, wie wir in den Geowissenschaften sagen würden, also Gesteine, Fossilien, Mineralien, Edelsteine sind dort überliefert und neben den Geowissenschaften sind es zum anderen die Biowissenschaften, die leider nicht ganz so gut bis heute erhalten geblieben sind, was vorzugsweise natürlich daran liegt, dass Objekte ausgestopft mit den damaligen Kenntnissen und Techniken doch eher dem Mottenfraß und anderen Dingen zum Opfer gefallen sind, beziehungsweise auch irgendwelche Tiere in Spiritus sich auch über die lange Zeit nicht so häufig, so gut erhalten geblieben sind. Zoologische Objekte, Säugetiere, Vögel, Amphibien, Fische mit entsprechenden Nummern, Insekten, Würmer und irgendwelche Weichtiere, also Schnecken, Muscheln. Das Herbarium ist nicht einzeln aufgeführt worden, weil zu jener Zeit oftmals das Herbarium nicht offiziell in die Sammlung eingegliedert worden ist und oftmals von den Professorenwitwen dann quasi als Rentenversicherung entsprechend nach dem Tode des Gatten weiterverkauft worden ist und deshalb oftmals wenig Eingang in die Sammlungen fand. Im Vergleich, wenn wir die zoologischen Objekte zusammenzählen, sind also mehr als 2000 Objekte schon in der frühen Zeit des Akademischen Museums zusammengekommen, mehr als 2300 Objekte dazu, etwas über 60 Artefakte, unter denen sich also verschiedene Ethnographiker, aber auch Archäologiker und Ethnographiker befinden. Dazu eine nicht weiter ausgeführte Anzahl an pharmakognostischen Objekten, also aus dem Grenzgebiet zwischen Botanik und Pharmazie. Von diesem frühen Katalogus, der sich glücklicherweise erhalten hat, gibt es insgesamt 3 Exemplare. Davon gibt es ein Handexemplar, das sind also die Seiten, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, Blumenbachs Handschrift. Ein weiteres Exemplar hier rechts im Bild ist eine Abschreibübung, könnte ich das vielleicht so bezeichnen. Leider Gottes auch mit einigen übertragenen Fehlern, beziehungsweise wo derjenige, der das geschrieben hat, Blumenbachs Handschrift wahrscheinlich nicht ganz so gut lesen konnte. Die beiden Exemplare hier befindlich in Göttingen und als Überraschung aus den letzten Jahren, insbesondere aus der Tätigkeit im Akademienprojekt Blumenbach Online, ergab sich, dass sich auch ein drittes Exemplar in London in der dortigen British Library wiederfinden konnte, welches sich herausstellte als das Exemplar, was von Göttingen via Hannover von Blumenbach von Heine an den König daselbst geschickt worden ist. Und ebenfalls überraschend für uns zeigt uns dieses einzige Exemplar auch erstmals einen Grundriss des damaligen Königlich-Akademischen Museums aus dem Jahre 1778 mit der entsprechenden Aufstellung, wie wir das links im Bild, ich habe es einmal farblich markiert, also die etwas eher braun gehaltenen Dinge sind die Erdwissenschaften, Geologie, Mineralogie, ins Rötliche gehend dann die Paläontologie, demgegenüber in blau gehalten und in grün gehalten die Biowissenschaften, also Zoologie und Botanik. Und gelb-orange sind quasi Ethnographiker, Archäologiker, die sich hier an den linken Ecken entsprechend wiederfinden. Und neben diesem Grundriss gibt es glücklicherweise auch noch einen Blick in das Museum selbst oder in den Raum, was quasi der Ursprungsraum des Königlich-Akademischen Museums war. In den nächsten Jahrzehnten ist dieser Raum aufgrund auch der Fülle der Sammlung weiter ausgedehnt worden auf zahlreiche gut 2 Dutzend Säle und Räumlichkeiten, so dass quasi dieser eine Raum nur als Keimzelle gesehen werden muss für das Göttinger Königlich-Akademische Museum. Und hier auf der rechten Seite unten auch das Ganze nochmal in Farbe gehalten, dass Sie vielleicht so einen gewissen Eindruck bekommen können hinsichtlich der Aufstellung und der damaligen Schränke, in denen sich die ganzen Objekte befunden haben. Sie schauen jetzt quasi auf einen großen Schrank mit zoologischen Objekten. Rechter Hand die Geowissenschaften oder ein Teil der Geowissenschaften, also meist Geologie, und das Rötliche vorne ist die Paläontologie, also ein kleiner Schrank mit Fossilien, und hinten rechts in der Ecke dort ein Schrank mit Archäologika, Ethnographika und wohl auch einigen sonstigen Preziosen, möglicherweise auch die Edelsteine, die dort sich ebenfalls im Raum befunden haben. Über diese frühe Zeit gibt es glücklicherweise einige Publikationen vom ersten Unteraufseher Johann Friedrich Blumbach daselbst, die publiziert worden sind in einigen Zeitschriften und auch im Lichtenbergs Taschenkalender des Jahres 1779. Und dazu gibt es auch ein ausführliches Manuskript von Blumenbach selbst, wo er uns die Anfänge des Königlich-Akademischen Museums dort selbst schildert. Also Grundlage war natürlich der Ankauf gegen eine Leibrente der Sammlung Büttner 1773 im September zu den Feierlichkeiten der Stiftung der Universität dort publik gemacht, und dann legte er entsprechend los, etwas salopp gesagt, und meint, die vorzüglichsten Objekte darin waren beispielsweise Tiere in Spiritus oder Mineralien, Edelsteine, Fossilien und so weiter von wissenschaftlichem Wert. Und darüber hinaus gibt er uns auch einen Einblick in die frühen Akquisitionen des Museums und beginnt mit einer im Jahre 1777 getätigten Donation des Königs mit der sogenannten Schlüterschen Sammlung, von dem sich auch Material erhalten hat, eine umfangreiche geowissenschaftliche Sammlung, vorzugsweise Mineralien aus Deutschland, Europa. Auf der linken Seite das entsprechende Schreiben des Königs und rechter Hand ein, zwei Objekte, Gold aus Siebenbürgen, so kleine Goldnuggets beispielsweise, oder oben rechts dort so ein verkupfertes Holz aus dem Harz, wenn ich mich recht entsinne, haben sich ebenfalls erhalten. Und was wenig bekannt ist, diese Sammlung war sehr lange Zeit auf der Königlichen Bibliothek in Hannover ausgestellt, hatte dort nicht mehr ganz so viel Sinn und Zweck, und einige wenige Hinweise existieren, dass mit dieser Schlüterschen Sammlung auch Material aus dem Naturalienkabinett unseres großen Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz mit nach Göttingen gekommen ist. Und einige wenige Objekte konnten wir also in den letzten mehr als 12 Jahren meiner, oder knapp 12 Jahre meiner Tätigkeit in Göttingen auch ausfindig machen. Darunter ein Farn aus dem Thüringischen, so einzeln aus dem späten Erdaltertum, auf der linken Seite eine Auster in der Mitte aus dem Erdmittelalter von England, und rechter Hand auch ein Teil eines Abbildungsoriginals zu seiner posthum publizierten Protogea, haben sich glücklicherweise wieder angefunden und konnten zweifelsfrei oder respektive mit entsprechendem Etikett, hier auch von Blumenbachs Hand, entsprechend wieder auffinden und zählen, denke ich, auch ohne weiteres zu den wissenschaftshistorischen Preziosen der hiesigen Georgia Augusta. Ebenfalls in diese Zeit fallen die Donationen eines großen, berühmten Alumnus unserer Georgia Augusta, Baron Georg Thomas von Asch, und seine Geschenke an die hiesige Universität begannen im Jahre 1778 und gingen einige Jahrzehnte bis ein Jahr vor seinem Tod, wenn ich mich recht entsinne, mit Objekten für die Bibliothek, mit Kartenmaterial, mit Büchern, mit Münzen, mit zahlreichen Geo- und biowissenschaftlichen Objekten hier nur eine kleine Auswahl, was die weiten Schätze Sibiriens, des Urals, der Türkei, Afghanistan bis hin zum ehemaligen Russisch-Amerika, dem heutigen Alaska, alles so hergegeben hat. Von diesen Objekten schickte Baron Georg Thomas von Asch sehr freizügig viel Material an die hiesige Georgia Augusta. Ebenfalls, und jetzt gehen wir schon über den damaligen Katalog hinaus, und ich denke, den meisten von Ihnen erzähle ich da nichts Neues, sind natürlich auch die Sammlungsobjekte aus der Südsee, die ihren Weg nach Göttingen gefunden haben. Und treibende Kraft, muss man sagen, war wiederum Johann Friedrich Blumenbach. Und generell muss man für das Königlich Akademische Museum sagen, stand und fiel mehr oder minder auch das Königlich Akademische Museum mit dem Namen Johann Friedrich Blumenbach. Also er hat es einerseits auf eine gewisse Höhe gebracht, aber auch mit zunehmendem Alter, und er blieb der Georgia Augusta ja auch annähernd 6 Jahrzehnte treu bis zu seinem Tode und blieb in der Zeit auch mit dem Königlich Akademischen Museum sehr eng verbunden. Aber gerade in seinen letzten 2 Lebensjahrzehnten war er natürlich nicht mehr so auf der Höhe, wie man das vielleicht noch zu Beginn seiner hiesigen Amtszeit sagen könnte oder müsste. Also Kollektionen, die über London mit Geldern des König Georgs den Dritten nach Göttingen gelangten. Und in diese Zeit 1781, 1782 entwickelte sich rasant die Menge an akquiriertem Material, die entweder durch Schenkung oder durch Ankauf an das Königlich Akademische Museum nach Göttingen gelangte. Eine weitere geowissenschaftliche Sammlung eines Oberbergmeisters aus dem Harz 1782, das Stelznersche Mineralienkabinett beispielsweise, oder Schenkungen von Georg Forster, wo dann richtungsweisend einige Jahre später nach seinem Tod dann die Forstersche Sammlung angekauft worden ist mit ethnografischen vor allen Dingen und botanischen Objekten. Wenn wir uns anschauen, wie hat Blumenbach diese Fülle an Material für das Königlich Akademische Museum zusammenbekommen, können wir klar unterscheiden, dass das wenigste davon von ihm respektive seinen Schülern, Studenten selbst gesammelt worden ist. Da gibt es also nur einige wenige Reisen, die Blumenbach selbst unternahm, und selbst hier beispielsweise die hier ausgestellten Stücke, die von seiner Schweizreise im Jahre 1783 stammten, wo er 6 Monate insgesamt unterwegs war, wo er wohl auch beispielsweise am Bodensee an einer Lokalität, die uns heute immer noch bekannt ist, in Öningen, dort Versteinerungen sammelte, solche Fische beispielsweise, wie unten im Bild zu sehen, oder aber er besuchte zahlreiche Naturalienkabinette in der damaligen Schweiz, wo er Material quasi akquirierte. Uns ist nicht bekannt, dass er dafür etwas bezahlt hätte, aber ich denke, es war einerseits seine charismatische Person, einerseits, und andererseits natürlich auch der Herr Professor aus Göttingen, der mit dem Material auch wirklich arbeiten konnte und entsprechend auch etwas dazu sagen konnte. Und so ein Beispiel ist in der Mitte respektive auf der linken Seite einmal dargestellt, der erste Schweizer Mammutfund aus dem späten 16. Jahrhundert beispielsweise. Von diesem Fund liegen hier in Göttingen, wie wir jetzt in den letzten 2 Jahren nachweisen konnten, noch 2 große Knochen, die sich erhalten haben aus der Zeit. Und das ist der sogenannte Fund, der sogenannte Luzerner Riese oder der Riese von Reiden, wie er bis in das frühe 19. Jahrhundert, muss man sagen, sich in der Literatur noch findet, auch im Stadtwappen von Luzern Eingang fand. Und von diesem ersten Mammutfund sind, wie gesagt, zwei Stücke erhalten. Das Luzerner Museum selbst besitzt nur noch einen einzigen Knochen von diesem ehemaligen Skelett, sodass wir also uns dort auch glücklich schätzen können, dass sich das Material erhalten hat. Neben eigenen Aufsammlungen oder, ich sag mal, direkt persönlichen Akquirierungen gab es natürlich aufgrund des zahlreichen Briefwechsels, Austausch, nicht nur von Blumenbach, sondern natürlich auch im Dunstkreis, ob nun Heine oder andere Professoren, die dafür sorgten, dass Material nach Göttingen kam. Um nur einige Personen, von denen sich Material hier erhalten hat, zu nennen. Sir Joseph Banks beispielsweise, den er persönlich auf seiner London-Reise natürlich auch getroffen hat, für ihn Material bestimmte einerseits, mit ihm Material tauschte und auch immer wieder nicht zögerte, ihn ganz direkt auf Material anzusprechen, wenn er das für das hiesige Akademische Museum haben wollte, muss man wohl sagen. Und dazu gehören also geowissenschaftliche Objekte, anatomisch-anthropologische, also Schädelsammlung beispielsweise, profitierte von den Donationen von Joseph Banks. Auch ethnografische Gemälde beispielsweise spielten da eine Rolle. Dazu andere Anatomen, Naturwissenschaftler jener Zeit, Peter Kamper, bedeutender Anatom beispielsweise, oder Adolf Baron von Hübsch, auf den die spätere Gründung des Hessischen Landesmuseums beispielsweise zurückgeht, oder Jean-André Deluc, der Vorleser der Königin und auch hiesiger Honorarprofessor für Geologie, auch wenn er Göttingen nie besucht hat, trotzdem eine, ja, wir würden salopp vielleicht sagen, eine große Nummer in London respektive im Dunstkreis des Königs und der Königin. Andere Personen, die ebenfalls Material nach Göttingen, ob nun persönlich oder per Post geschickt haben, sind beispielsweise William Buckland, einer der großen englischen Geologen beispielsweise, oder Martinus von Marum oder Johann Heinrich Merck und nicht zuletzt auch Johann Wolfgang von Goethe, der immer wieder Material bei Blumenbach gelassen hat, oftmals im Austausch natürlich auch, dass Blumenbach ihm entsprechendes Material verehrte auf die eine oder andere Art und Weise, respektive ihn mit seinen oder neuen Göttinger Publikationen versorgte. Ebenfalls nicht zu verachten war der, und viele von Ihnen wissen das, die Kraft, die Ausdauer und wiederum das Charisma von Blumenbach in der Ausbildung von Studenten, insbesondere in seinen Vorlesungen zur Naturgeschichte, zur Naturhistorie. Viele junge Studierende, auch wenn sie, ich sag mal, die Rechte studierten beispielsweise oder Medizin, waren nahezu verpflichtet, hätte ich beinahe gesagt, auch die Vorlesungen bei Blumenbach über die Naturgeschichte zu hören. Und wie wir wissen, hat er dies auch sehr lange Zeit, über die gesamte Zeit seiner hiesigen Tätigkeit getan, wenn ich mich recht entsinne, 59 Semester lang. Und zu seinen berühmteren oder adligen Schülern gehörten beispielsweise der spätere bayerische König Ludwig I. oder der spätere König Christian VIII. Von Dänemark und Norwegen beispielsweise, die Material für ihren ehemaligen Professor, für ihren ehemaligen Lehrer an die hiesige Georgia Augusta stifteten, darunter eben berühmte Meteoriten, auf der linken Seite beispielsweise aus dem heutigen Österreich oder Christian der Achte mit seinen Verbindungen oder den damaligen Verbindungen Dänemarks natürlich in die weite Welt, ob nur nach Grönland, Skandinavien. Von dort findet sich also sehr viel Material heute noch in unseren Sammlungen. Oder aber natürlich auch Alexander von Humboldt, den man hier nicht ausschließen darf, von dem sich Material, auch teilweise handschriftliche Etiketten noch finden, der kurze Zeit, wie sein Bruder ja auch, hier studiert hat und ebenfalls die Vorlesung bei Blumenbach hörte, oder der Begründer, muss man fast sagen, der deutschen Geologie, der Begründer der Deutschen Geologischen Gesellschaft, Leopold von Buch, der ebenfalls Schüler von Blumenbach war und von dem sich Material auch heute noch in den Sammlungen wiederfindet. Ein weiterer großer Batzen, muss ich fast sagen, von Material stammt aus berühmten, um nicht zu sagen teilweise berüchtigten Expeditionen und Reisen in ferne Länder, ferne Welten. Eingangs hatte ich schon natürlich die Cookschen Reisen in die Südsee angesprochen, aber es findet sich auch Material zu anderen Reisen, ob nun die deutsch-dänische Arabien-Expedition, die ja maßgeblich von Göttinger Seite initiiert worden ist und wo Carsten Niebuhr beispielsweise als einziger Überlebender zurückkehrte und so auch die Möglichkeit hatte, entsprechendes Material an seine ehemalige Universität zu schenken. Und dazu gehört so ein Stück von den Pyramiden von Gizeh beispielsweise links oben oder so ein Dazit-Porphyr, wie wir ihn als Geologen bezeichnen würden, ein klassischer ägyptischer Naturwerkstein beispielsweise, oder aber eine Sibirien-Expedition, auf der der erste Mammutkadaver im sibirischen Dauerfrostboden ausgegraben worden ist, das sogenannte Adamsche Mammut, von dem wir ebenfalls Material besitzen und wo sich das gesamte Skelett heute immer noch im Zoologischen Museum in St. Petersburg befindet. Oder um den Faden weiterzuspinnen, wir waren gerade schon im großen Zarenreich, die Billings-Saritschew-Expedition nach Sibirien und Russisch-Amerika beispielsweise mit Objekten Russisch-Amerika, das sind so Vulkanaschen in der Mitte und unten von einer Aleuteninsel, Tanaga beispielsweise, oder oben rechts so ein Sintergestein von der Halbinsel Kamtschatka, zählen zu diesen Objekten, die vom deutschen Merck aufgesammelt worden sind und auch den Weg über Baron von Asch an die hiesige Georgia Augusta ihren Weg fanden. Aber es sind noch weitere Expeditionen, die ich hier beispielhaft nennen möchte. Die erste russische Weltumsegelung beispielsweise unter Krusenstern mit seiner Fregatte Nadeshda oben links zu sehen, wo sich hier aus dem heutigen Französisch-Polynesien dieser Schädel beispielsweise in der anatomischen Sammlung befindet, oder die berühmte Expedition von Maximilian zu Neuwied in das Innere Nordamerikas. Dort finden sich ein, zwei Objekte wieder, oder aber eine frühe dänische Grönland-Expedition von einem Schüler Blumenbachs, Karl Ludwig Giesecke, wo sich ebenfalls Material befindet und wo dieses Material in dem Fall auch wohl nachweislich bei einem Besuch Giesekes hier Blumenbach oder dem Königlich Akademischen Museum geschenkt worden ist, wie unten rechts eine Seite des hiesigen Besucherbuches des Akademischen Museums zeigt und für das Jahr 1818 Beispielsweise findet sich dort der Eintrag, Professor Giesecke, zu jener Zeit war er denn schon Professor in Dublin. Und das geht also einher auch mit den Etiketten, die sich erhalten haben. Oben rechts Giesecke 1818, also da kann man also sehr gut auch gewisse Verbindungen von Sammlungsobjekten, erhaltenen Etiketten und anderen Archivalien, die sich glücklicherweise erhalten haben, wiederfinden lassen. Wenn wir das einmal zusammenfassend uns anschauen, muss man schon sagen, und ich sagte es vor einigen Bildern schon einmal, dass wirklich Blumenbachs charismatische Person fordernd, einfordernd, aber auch im Gegenzug sehr viel gebend Material für die hiesigen Sammlungen, für das hiesige Akademische Museum akquiriert hat. Und wenn wir uns sein Netzwerk einmal genauer anschauen, und es ist bewusst auch das Jahr 1815, also denke ich, wo, sage ich mal, ein gewisser Höhepunkt leicht überschritten worden ist für die Person Blumenbach und in dem Fall auch wohl für das hiesige Akademische Museum. Im näheren Blick sehen wir also alle, was wir heute deutsche Lande nennen würden, gab es also intensivste Beziehungen zu Personen, mit denen Blumenbach in Korrespondenz stand, beziehungsweise wo wir nachweislich Material von Personen aus diesen angegebenen Orten in unseren Sammlungen wiederfinden können. Und selbst ein Blick über Deutschland hinaus, Europa weltweit, zeigt also die zahlreichen Verbindungen Blumenbachs als treibende Kraft des Königlich-Akademischen Museums, welches in den Osten geht, in den Westen geht, in den Süden, Südosten, Südwesten geht, also quasi in alle Herren Länder jener Zeit, die in irgendeiner Art und Weise erschlossen waren, aber auch in unwirtliche Gegenden, ob nun abgelegene Inseln in der Südsee oder aber Grönland, denke ich, waren zu jener Zeit doch noch mehr als Abenteuer, wenn wir denn wissen, dass selbst heute eine Reise nach Grönland, wenn man den Osten Grönlands beispielsweise nimmt, auch heute nicht so angenehm sind. Wie muss es dann erst vor über 200 Jahren gewesen sein? Hinsichtlich der Ordnung gestatten Sie mir auch noch ein paar Worte zu der Aufstellung des Materials im Museum. Den ersten Einblick hatte ich Ihnen mit diesen Zeichnungen aus dem Jahre 1778 schon gegeben. Wir wissen natürlich, dass das Material enorm angewachsen ist und dann in mehrere Abteilungen, wie auch die Universitätschronisten das da niederlegen, aufgeteilt waren in vier große Abteilungen, also in dem Fall meist Geowissenschaften, Biowissenschaften, dann die Anatomie, Anthropologie, in dem Fall wurde meist gesagt die Menschheitsgeschichte, bis hin dann auch zu den anderen Objekten ethnografischer Herkunft, teilweise auch einige Objekte Ur- und Frühgeschichte. Die Anordnung an sich, schreibt Blumenbach selbst und wie gesagt auch die Chronisten, folgte mehr oder minder dem Handbuch der Naturgeschichte von Blumenbach selbst verfasst, in mehr als 12 deutschen Ausgaben erschienen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch in mehreren Übersetzungen, in sehr frühzeitig schon ins Dänische, ins Niederländische, ins Russische, ins Französische übersetzt. Englisch, Italienisch folgte relativ spät, muss man sagen. Und die Ordnung im Akademischen Museum folgte, mit Ausnahme der Mineralogie, die angeordnet war nach dem irischen Mineralogen Kirwan, der um diese Zeit, wo Blumenbach diese Primärordnung vorgenommen hat, entsprechende Werke veröffentlicht hat, seine Elements of Mineralogy, die auch innerhalb kürzester Zeit ins Deutsche und ins Französische übersetzt worden ist. Und man muss insgesamt wohl sagen, dass es bei dieser Ordnung wohl bis zum Tode Blumenbachs auch mehr oder minder geblieben ist. Es sind also laut den bisher zur Verfügung stehenden Materialien weist momentan nichts darauf hin, dass dort mal eine andere Ordnung geschaffen worden ist. Und das führt uns natürlich ein wenig auch zu der Eingangsfrage, ob nun das Königlich Akademische Museum oder das Göttinger Akademische Museum ein Vorbild für die Moderne war. Da gestatten Sie mir vielleicht einen kleinen Vergleich hinsichtlich einiger seiner Schüler, die bis zu einem gewissen Zeitpunkt seine Ordnung auch in die Welt hinausgetragen haben. Und beispielhaft möchte ich hier nur drei Personen nennen, zwei davon mit deutschen Wurzeln. Karl Dietrich Eberhard König aus Braunschweig, Karl Ludwig Giesecke, der ebenfalls hier mit süddeutschen Wurzeln in Göttingen studierte, und dann noch der Engländer George Bellas Greenough. Alle drei waren einerseits Gründer der Geological Society in London, also einem Vorreiter der hiesigen deutschen geologischen Gesellschaft. Zum anderen wurden diese drei Personen eingesetzt, primär zur Ordnung von naturwissenschaftlichen Sammlungen, ob nun in Dublin an der damaligen oder dortigen Universität oder aber König beispielsweise hat erst die Sammlung der Königin daselbst auf Vermittlung von Blumenbach über Banks sortiert, ist dann später auch Keeper, also Vorsteher im British Museum Natural History geworden seit 1813. Giesecke später Professor und Vorstand des Museums in Dublin und Greenough selbst ebenfalls kurze Zeit zumindest am British Museum zuständig. Und wenn wir die Gründung und die Gründungszeit des Königlich Akademischen Museums einmal vergleichen mit anderen Gründungen von großen Museen, fällt zumindest im direkten Vergleich mit dem British Museum oder dem British Museum of Natural History auf, dass es so eine ähnliche oder fast vergleichbare Geschichte ist hinsichtlich der Gründung. Das British Museum, also auch basierend auf einen Ankauf einer großen Sammlung aus verschiedenen Naturreichen, wie das damals bezeichnet worden ist, von Hans Sloane, ebenfalls in dem Sinne an für eine Leibrente an seine Erben. Das Museum dann später auch aufgeteilt, wie wir heute wissen, British Museum und dann als Dependance quasi das British Museum of Natural History, das heutige Natural History Museum of London. Und von der Zahl her war es nicht ganz vergleichbar mit den Objekten der hiesigen Büttnerschen Sammlung, aber ansonsten hinsichtlich der Gründungszeit auch 20 Jahre später. Und kurioserweise gibt es dort auch so eine Koinzidenz mit der Einführung des Namens Akademisches Museum Göttingen. Da wird weiß man auch nicht, warum in den meisten Briefwechseln, ich bin eingangs da nicht drauf eingegangen, hieß es auch ganz normal Naturalienkabinett, teilweise auch Kuriositätenkabinett. Und mit dem Katalog und einigen nachfolgenden Publikationen tauchte dann auf einmal der Name Akademisches Museum Göttingen auf. Und hier ähnlich die ersten mehr als 20 Jahre hieß das British Museum auch Cabinet of Curiosities, also Kuriositätenkabinett, und erst auch mit dem Jahre 1778 hat dieses Museum den Namen abgelegt und nannte sich seitdem auch Museum. Zu meiner Eingangsfrage zurückkehrend muss ich leider sagen, nein, ein Vorbild der Moderne bestimmt nicht, da wir quasi diese Anlage als ein Universalmuseum personaltechnisch, finanztechnisch ohne weiteres heutzutage, denke ich, nicht mehr so stemmen können. Andererseits ist es der Lauf der Dinge oder es liegt in der Natur der Dinge, gewisse Spezialisierung, die in den akademischen Wissenschaften Einzug gehalten haben, machen natürlich auch vor den Objekten, mit denen diese Wissenschaften arbeitet, machen vor diesen auch nicht Halt. Und so wie es zur Spezialisierung innerhalb der einzelnen Professuren gekommen ist, so muss man sagen, hat ein naturhistorisches Museum mit einer gewissen Fokussierung, beispielsweise dort auf Bio- und Geowissenschaften und so wie wir das auch an vielen Beispielen aus dem 19. Jahrhundert kennen, macht in dem Sinne natürlich auch mehr Sinn, als wenn wir quasi das Universalmuseum entsprechend par excellence hier aufbauen wollen. Aber, und ich denke, den meisten von Ihnen erzähle ich hier auch nichts Neues, sind viele Objekte, die ich Ihnen hier teilweise vorgestellt habe, heute immer noch erhalten an der Georgia Augusta. Es sind kaum oder wenige Kriegsschäden zu verzeichnen. Einiges weniges ist leider Gottes auch in andere Städte, in andere Museen abgewandert oder abgegeben worden zu bestimmten Zeiten, die noch gar nicht so lange zurückliegen. Aber ich denke, an dieser Stelle sollte man sich nicht scheuen, auf seine Wurzeln oder auf die hiesigen Wurzeln auch im Hinblick auf die Neugestaltung, Neugründung eines Museums, eines musealen Forums entsprechend dort auch die Wurzeln nicht zu vergessen und an vielerlei Stellen auch darauf hinweisen und das quasi auch wie von anderen Seiten schon lange propagiert, auch als Schaufenster einerseits für die Entwicklung und Geschichte der hiesigen Georgia Augusta nehmen, andererseits auch wirklich auf die vielen Preziosen, auf diese umfangreichen, sehr schönen, wissenschaftshistorisch bedeutsamen Objekte, die sich in den hiesigen Sammlungen befinden, die bitte nicht weiter verstauben oder anstauben lassen, ans Licht bringen und in dem Sinne auch in der Zukunft zugänglich machen und ausstellen. Und mit diesen Worten, denke ich, möchte ich schließen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.
Das war eine Aufzeichnung der gestrigen Ringvorlesung. Es sprach Privatdozent Dr. Maik Reich aus München zum Thema Das Akademische Museum Göttingen, ein Vorbild der Moderne. Nächsten Mittwoch am 11. November hören Sie Professor Dr. Rebecca Habermas aus Göttingen zu ihrem Thema Weltsichten, museale Sammlungen im kolonialen Zeitalter.